Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 29. April. Heute geht's bei uns um die Macht der Rohstoffkonzerne. Glencore will seine Kohlemine in Kolumbien ausbauen. Das höchste kolumbianische Gericht stoppte den Ausbau. Und was passiert? Glencore verklagt den Staat Kolumbien.
Das Beispiel zeigt einfach nochmal sehr eindrücklich, wie viel Macht ein Konzern wie Glencore hat. Er kann eben einfach einen Staat verklagen, wenn ihm ein Gerichtsurteil des Verfassungsgerichtes nicht passt und so auch die Entscheidfindung und die politischen Prozesse in Kolumbien natürlich mit beeinflussen und dort sehr viel Druck ausüben.
Und Frauen haben in der Philosophie einen schweren Stand.
Die philosophische Tradition ist schlicht und einfach männlich geprägt. Das hat sich im 20. Jahrhundert natürlich ein Stück weit geändert. Da kommen einem Frauen in den Sinn, es sind dann aber typischerweise immer Hannah Arendt und Simone de Beauvoir. Und wenn man dann fragt, gibt es noch eine dritte, dann kommen die meisten schon ins Rudern.
Darum widmet die Universität Bern weiblichen Philosophinnen eine neue Vorlesungsreihe. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, zuerst mit einem Blick auf die Ukraine. UN-Generalsekretär Antonio Guterres besuchte gestern in Kiew den ukrainischen Präsidenten Zelensky, nachdem er tags zuvor den russischen Präsidenten Putin traf. Zentrale Themen waren eine Waffenruhe und ein humanitärer Fluchtkorridor für ZivilistInnen, die in der südlichen Hafenstadt Mariupol festsitzen. Erreichen konnte Guterres nichts, stattdessen gab es Raketenangriffe auf Kiew während seines Besuchs. Deutlichere Zeichen der Missachtung gibt es kaum, sind sich KommentatorInnen einig. Guterres Reise kam spät, vielleicht zu spät. Ob sie zumindest die Basis für weitere Verhandlungen legen konnte, wird sich weisen. AktivistInnen in China und Indien fürchten sich vor Zensur auf Twitter. Grund ist, seit Montag ist ziemlich klar, der Kurznachrichtendienst geht an Tech-Milliardär Elon Musk für 44 Milliarden Dollar. Dabei setzte sich Tesla-Erfinder Musk als Retter von Demokratie und Meinungsfreiheit in Szene. Tatsächlich dürfen den reichsten Mann der Welt andere Dinge interessieren. Und genau davor fürchten sich AktivistInnen in China und Indien, wie Al Jazeera berichtet. Für Tesla ist China der zweitwichtigste Markt und ein wichtiger Produktionsstandort. Twitter seinerseits ist die wichtigste Plattform für Kritik an Chinas Regierung. Ebenso in Indien, das weltweit am drittmeisten Twitter-UserInnen zählt. Elon Musk beäugt den riesigen indischen Markt bereits seit längerem und ist derzeit in Verhandlung mit der Regierung, seine Teslas auch in Indien zu produzieren. So bestehe auch hier großes Potenzial, dass die indische Regierung dafür Gegenleistungen verlangt, schreibt Al Jazeera, zum Beispiel eben Zensur auf Twitter. Die Gemeinde Ostermundigen wagt ein Sozialhilfe-Experiment. Sie hat deutlich mehr Sozialhilfefälle als der bernische Schnitt. Nun will die Gemeinde 200.000 Franken mehr in die Sozialhilfe investieren, um längerfristig zu sparen, wie die Zeitung Der Bund berichtet. Vorbild des Pilotprojektes ist die Stadt Winterthur. Sie hat mehr Geld in die Sozialhilfe investiert und unter dem Strich gespart, weil es mehr Zeit gab für eine individuellere Betreuung. Damit zum Wetter. Morgen Samstag ist es mehrheitlich bewölkt, mit immer wieder Regen, aber auch Sonnenstrahlen bei 14 Grad. Am Sonntag dann gibt es wieder viel Sonne, trotz Wolkenfeldern bei 15 Grad.
Rabe Info.
Begleitet von Protesten fand gestern in Zug die jährliche Aktionärsversammlung von Glencore statt. Der Schweizer Rohstoffkonzern versucht seit Monaten, sein Image aufzupolieren mit einer Kampagne, die der Blick als durchsichtiges Ablenkungsmanöver bezeichnet. Denn der Name Glencore steht für Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung auf der ganzen Welt. Letztes Beispiel: Im Januar kaufte der Konzern in Kolumbien sämtliche Anteile an der Kohlemine El Cerrejón. Es ist der größte Steinkohleabbau in ganz Lateinamerika. Katrin Hiss fragte Seraina Patzen von der Koalition für Konzernverantwortung, warum es sich heute noch lohnt, in Kohle zu investieren.
Noch sieht es überhaupt nicht danach aus, dass Glencore vorhat, aus diesem Geschäft auszusteigen. Eben im Gegenteil, Glencore kauft Minen dazu, wie zum Beispiel in Kolumbien, aber auch in Australien hat Glencore die Kohleförderkapazitäten in den letzten Jahren massiv ausgebaut. Ja, investiert hier sehr viel Geld, um weiterhin viel Kohle zu fördern. Und auf der finanziellen Seite gibt es eine sehr einfache Erklärung dafür. Der Kohlepreis ist in der letzten Zeit massiv gestiegen und es weist alles darauf hin, dass Glencore hier noch einmal richtig viel Profit mit Kohle machen will.
In dieser Gegend, in La Guajara, um die Mine, wohnen vor allem afrokolumbianische und indigene Gemeinschaften, darunter zum Beispiel Angehörige der Wayuu. Viele von ihnen mussten in den vergangenen Jahren umgesiedelt werden, um Platz zu machen für den Kohleabbau. Laut Angaben von Glencore seien rund 1000 Personen umgesiedelt worden und angemessen entschädigt worden. Aber was bedeuten diese Umsiedlungen tatsächlich für die betroffenen Personen?
Also Cerrejón ist eine der größten offenen Kohleminen der Welt. Also das ist eine riesige Fläche, die da einfach verwüstet wird durch den Kohleabbau. Betroffen sind eben auch Dörfer, die heute nicht mehr existieren, die ja dem Erdboden gleichgemacht wurden. Und im Moment sind zwei Leute aus Kolumbien hier in der Schweiz, die mit uns zusammen Veranstaltungen bestreiten werden, wo sie erzählen, was das Leben neben dieser Kohlemine für die Leute konkret bedeutet. Und eine von ihnen ist Samuel Aregoses und er ist betroffen von so einer Umsiedlung und erzählt auch an unseren Veranstaltungen, was das heißt und dass es eben nicht so ist, dass Glencore die Leute korrekt entschädigt hat, sondern das sind ja seit Jahrzehnten laufend auch Rechtsstreite darüber, was Glencore zahlen müsste und was sie eben nicht machen.
Die AnwohnerInnen werden also umgesiedelt, sprich sie leben immer noch in der Nähe von diesen Minen. Was bedeutet das für ihre Gesundheit?
Die Gesundheit ist sehr belastet der Menschen in der Region. Also die Kohleförderung führt zu einer sehr starken Feinstaubemission. Diese kleinen Partikel erhalten Schwermetalle, die teilweise auch krebserregend wirken. Die Menschen leiden daher an Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen, auch Herz-Kreislauf- oder Lungenbeschwerden, auch Hautausschläge, viele sehr vielfältige Symptome verursacht durch diesen Kohleabbau. Und auch das Wasser und der Boden ist stark verschmutzt durch den Kohleabbau. Das bedeutet auch, dass Landwirtschaft kaum mehr möglich ist, aber eben auch die Wasserversorgung ist auch gefährdet. Wasser ist sowieso ein sehr knappes Gut in dieser Region, in der Guajira in Kolumbien. Und durch den Kohleabbau, der auch selber sehr viel Wasser verbraucht, zusätzlich eingeschränkt.
Ja, der Schweizer Rohstoffmulti Glencore ließ bei der Mine Cerrejón auch den Fluss Bruno umleiten. Gegen dieses Vorgehen gingen dann die AnwohnerInnen vor das kolumbianische Verfassungsgericht und sie gewannen dort. Das Gericht ordnete das Einstellen der Arbeiten ein. Daraufhin verklagte dann Glencore gleich das ganze Land Kolumbien vor dem Schiedsgericht der Weltbank. Auf welcher Grundlage ist so etwas überhaupt möglich?
Dabei geht es um ein sogenanntes Investitionsschutzverfahren. Diese beruhen auf bilateralen Verträgen, die Länder gemeinsam abschließen können. Und die Schweiz hat so einen solchen Investitionsschutzvertrag mit Kolumbien abgeschlossen. Das bedeutet konkret, dass dann eben sogenannte Investoren wie Glencore, der aus der Schweiz in Kolumbien ein Geschäft betreibt, einen Staat verklagen können, wenn sie der Ansicht sind, dass sie nicht richtig behandelt wurden oder enteignet wurden oder zu Unrecht Bewilligungen entzogen wurden. Um solche Themen geht es da. Diese Verfahren finden dann vor privaten Gerichten eigentlich statt. Also es sind keine öffentlichen staatlichen Institutionen. Dieser konkrete Fall jetzt ist am Schiedsgericht der Weltbank angesiedelt. Hier gibt es immerhin öffentlich einsehbare Regeln, wie ein solches Verfahren abläuft. Aber das ist dann eigentlich auch schon alles. Also der ganze Prozess ist nicht öffentlich. Im Moment geht es im Verfahren darum, die Richter zu ernennen. Es ist so, dass jede Partei einen Richter stellen kann und dann einigt man sich noch auf eine dritte Person, hinter der dann beide Parteien stehen können. Und in diesen Verfahren geht es oft dann auch um sehr viel Geld. Also schon die Parteienkosten für die ganzen Anwälte sind sehr teuer. Und hier ist jetzt noch unklar, auf welche Summe Glencore Kolumbien verklagt. Aber es ist klar, dass ein solches Verfahren sehr viel Druck auch auf einen Staat ausüben kann, hier dann eben dem Willen von Glencore quasi in vorauseilendem Gehorsam zu entsprechen.
Selena Patzen, Sie sind ja hier als Vertreterin der Koalition für Konzernverantwortung, die aus der Konzernverantwortungsinitiative hervorgegangen ist. Inwiefern haben die Forderungen der Konzernverantwortungsinitiative ganz konkret etwas mit diesem Gerichtsfall zu tun?
Ich finde, das Beispiel zeigt einfach nochmal sehr eindrücklich, wie viel Macht und Einfluss ein Konzern wie Glencore hat. Er kann eben einfach einen Staat verklagen, wenn ihm ein Gerichtsurteil des Verfassungsgerichtes nicht passt und so auch die Entscheidfindung und die politischen Prozesse in Kolumbien natürlich mit beeinflussen und dort sehr viel Druck ausüben. Und ich finde, das zeigt, wie nötig es ist, dass die Schweiz eben ihre Verantwortung für ihre Konzerne wahrnimmt und endlich klare Regeln erlässt, damit Konzerne mit Sitz in der Schweiz keine Menschenrechte verletzen und die Umwelt nicht zerstören.
Morgen Abend gibt es im Alpinen Museum Bern eine Veranstaltung, organisiert von der Koalition für Konzernverantwortung. Mit dabei sind eine kolumbianische Anwältin und ein Vertreter der lokalen Gemeinschaft. Sie sprechen über den jahrzehntelangen Kampf gegen die Kohlemine Cerrejón von Glencore und über das umstrittene Instrument der Investitionsschutzklagen. Weitere Infos gibt's online unter konzernverantwortung.ch. Bevor wir nun in die Welt der Philosophinnen eintauchen, stoßen wir an auf den Tag des Schweizer Biers. Hier sind die Drunken Masters und Maxim KIZ mit Bier.
Kein Cachaça, kein Rosé, kein Champagner, kein Moe. Der Barkeeper ist ein Alchemist. Er mixt und schüttelt das Altgemisch. Du wartest 12 Jahre, bis du Whisky hast. Bier kommt in Sekundenstelle frisch gezapft. Ich will dein Margarita nicht, ich will dein Calperinia nicht. Ich gehe in die Küche und ich taufe meine Kinder mit Bier. Bier, 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 Bier. Gieße meine Blumen mit. Ich hab ein Bier, 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 mache Waterboarding mit Bier, 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 Bier. Ich hoffe, auf dem Mars finden sie.
Ich sage non zu Emi, ich sage nee zu Perrier. Flüssiges Gold in meinem Becher drin, während du das Zeug aus der Toilette trinkst. Muss erst durch 1000 Gesteinsschichten. Bier macht plopp und ich kann es in mich reinkippen. Ich will dein Margarita nicht, ich will dein Calperinia nicht. Ich gehe in die Küche und ich taufe meine Kinder mit.
Rabe Info.
Platon, Descartes, Kant. Wer kennt nicht zumindest die Namen dieser drei bedeutenden Philosophen? Beim Versuch, drei wichtige Philosophinnen aufzuzählen, wird schwierig, oder? Frauen haben in der Philosophie einen schweren Stand. Sie sind unterrepräsentiert und noch immer gibt es wenig Philosophieprofessorinnen. Darum hat die Universität Bern eine neue Vorlesungsreihe ins Leben gerufen. Die sogenannten Anaturmakin-Lectures widmen sich spezifisch den Frauen in der Philosophie. Initiator ist Georg Brun, Professor für Philosophie an der Universität Bern. Carol Küki hat ihn gefragt, was das Ziel der Anaturmakin-Lectures sei.
Ein wichtiges Ziel, das wir mit dieser Reihe verfolgen, ist eben auch, dass wir Frauen nicht nur für andere Frauen sichtbar machen wollen in der Philosophie, sondern ganz generell die Annahme, wenn jemand gute Philosophie macht, dann handelt es sich um einen Mann, die sich natürlich in allen Köpfen festgesetzt hat, nicht nur in den Köpfen der weiblichen Studierenden oder der männlichen Studierenden, sondern auch der Allgemeinheit, dass wir diese Annahme kritisch beleuchten wollen und ein anderes Bild zeigen.
Diese Vorlesungsreihe, die Sie nun organisiert haben, die Anaturmakin-Lectures, widmen sich spezifisch den Frauen in der Philosophie. Die Uni Bern kündigte dies an als weltweite Neuheit. Ist also die Universität Bern die erste Uni, die eine Vorlesungsreihe spezifisch den Frauen in der Philosophie widmet?
Ganz genau so kann man es nicht sagen. Es ist so, es gibt ganz renommierte Named Lectures, John Locke Lectures in Oxford beispielsweise oder die Tanner Lectures in den Vereinigten Staaten. Da lädt man die bestrenommierten Philosophen ein oder eben auch Philosophinnen, aber es gibt keine Reihe auf diesem Niveau, die ausschließlich Frauen einlädt. Wir wollen die Besten hier in Bern präsentieren.
Die erste Ausgabe der Anaturmakin-Lectures startet nächste Woche Montag. An drei Abenden hält Amy Thomason drei Vorlesungen. Sie lehrt am Dartmouth College in den USA und zählt seit neuestem zu den weltweit 50 einflussreichsten noch lebenden PhilosophInnen, also Männer und Frauen. Womit beschäftigt sich denn die Philosophin Amy Thomason am meisten?
Die arbeitet im Wesentlichen über Metaphysik, aber auch über viele andere Dinge. Aber sie macht das in einer Weise, die ich ganz besonders attraktiv finde, weil sie einem klar macht, weshalb diese zum Teil ein bisschen Kinderfragen, die man da verhandelt. Ja, gibt es denn die Alltagsgegenstände wirklich? Das fragen sich vielleicht Kinder, aber normale Menschen denken, das sei ohnehin klar, dass sie diese Fragen in einer Weise diskutiert, die einem klar machen, weshalb das relevante Fragen sind. Und dann eröffnen sich Brücken plötzlich auch zu fragen, wie sollte eigentlich der Begriff Heirat oder Vergewaltigung funktionieren, was dann gesellschaftspolitische interessante Themen sind.
Sie, Georg Brun, haben die Anaturmakin-Lectures initiiert. Warum haben Sie als Mann denn diese Reihe nun formuliert, die sich den Frauen in der Philosophie widmet?
Ja, das ist für mich eigentlich einfach zu beantworten. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung stelle ich fest, dass Frauen einen schweren Stand haben in der Philosophie. Und ich denke, das ist aus zwei Gründen etwas, das so nicht akzeptiert werden sollte und das mich persönlich so stört. Nämlich, es hat einerseits strukturelle Gründe im akademischen Betrieb. Und das ist eine Form von Ungerechtigkeit, die wir loswerden sollten. Und zweitens, etwas egoistisch, ich sehe einfach, die Philosophie verliert ganz gute Leute, die da nicht wirklich weitermachen und das erreichen, was sie erreichen könnten, weil es für sie zu unattraktiv ist. Und dagegen möchte ich etwas tun. Ich möchte die guten Philosophinnen, die hier studieren, nicht verlieren.
Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Frauen haben einen schweren Stand in der Philosophie. Sie sind unterrepräsentiert. Es gibt nur wenige ProfessorInnen in der Philosophie. Können Sie kurz ausführen, wie war denn die Situation der Frau in der Philosophie früher und wie ist sie heute?
Die philosophische Tradition ist schlicht und einfach männlich geprägt. Das hängt damit zusammen, dass alle bekannten großen philosophischen Figuren in der Standardgeschichte der Philosophie sind einfach Männer. Das kann sein, dass wir aus heutiger Sicht einfach vergessen, dass es auch Frauen gegeben hat. Aber wenn man das versucht klarzumachen, und das hat man natürlich versucht, sieht man, es gab eben auch wenige. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil Frauen eben der Zugang zu den entsprechenden Institutionen lange gar nicht möglich war. Man konnte zum Beispiel als Frau lange überhaupt nicht studieren und schon gar nicht Philosophie. Das hat sich im 20. Jahrhundert natürlich ein Stück weit geändert. Da kommen einem Frauen in den Sinn, das sind dann aber typischerweise immer Hannah Arendt und Simone de Beauvoir. Und wenn man dann fragt, gibt es noch eine dritte, dann kommen die meisten schon ins Rudern. Und da sieht man schon, dass das Verhältnis überhaupt noch nicht so ist, wie man sich das positiverweise eben vorstellen könnte. Und es ist aber klar, heute in der aktuellen Arbeit sind Frauen ganz an der Spitze dabei. Das kann niemand ernsthaft bezweifeln, das wird auch nicht ernsthaft bezweifelt. Also stellt sich die Frage, weshalb nicht mehr Frauen eben in diesen Positionen sind.
Ja, eine der wenigen Frauen, die es eben gab, war Anna Tumarkin, die auch quasi Namensgeberin ist für diese Lectures. Sie war die weltweit erste Philosophieprofessorin, die an der Uni Bern gelehrt hat. Wer war sie?
Anna Tumarkin ist 1875 in Russland geboren, ist als Emigrantin mit einem jüdischen Hintergrund in die Schweiz gekommen, weil sie in Russland nicht studieren konnte. In Bern konnte man das. Sie hat 1909 eine richtige Professur erreicht, und zwar auf einem ganz normalen Karriereweg mit allen Schritten dazwischen. Und insofern symbolisiert Anna Tumarkin halt zwei Dinge, dass Frauen erfolgreich Philosophie machen können und dass sie im akademischen Betrieb erfolgreich sein können. Aber ich glaube, das ist auch eine Verpflichtung, dass wir diese tolle Geschichte in der Universität eben haben. Das ist nämlich eine Verpflichtung, auch heute noch eine fortschrittliche Universität zu sein und sich in Sachen Gleichstellung zu engagieren. Und auch, und gerade das zeigt das Beispiel von Anna Tumarkin auch, in Sachen Förderung von Migranten, die in die Schweiz kommen und hier vielleicht studieren möchten.
Die Anna Tumarkin Lectures finden nächste Woche statt, von Montag bis Mittwoch jeweils um 18.15 Uhr an der Uni Bern. Mehr Infos gibt's im Netz unter philosophie.unib.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute und diese Woche. Wir hören uns wieder am Montag um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Katrin Hiss und Carol Küki. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Aldi, die wünscht ein schönes Wochenende. Bleibt dran, bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.